Schön, euch alle zu sehen. Mein Name ist Gerrit Schmitz. Ich bin Pastor der Kirche für Siegen und ich habe die Ehre, heute Morgen mit euch gemeinsam im Psalm 63 weiterzuschauen. Das gerne, wenn du eine mit hast, das gerne deine Bibel aufschlagen bei Psalm 63. Ganz gut für die, die noch nicht so fit sind. Bei einer normalen Bibel ist genau die Mitte, müsste das Buch der Psalmen sein. Und ich lese einmal vor, Psalm 63. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Lob, Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert, den Schakalen werden sie zur Beute. Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner aber wird gestopft. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass was du mit David erlebt hast, was er mit dir erleben durfte, auch wie er dich erfahren hat. Danke, dass wir davon lernen dürfen und dich neu entdecken dürfen in den Worten, auch gerade in dem Psalm auch. Bitte ich darum, dass du uns ruhig machst, dass wir alle Last, die wir irgendwie von der Woche auch mitnehmen, vielleicht auch die wir heute Morgen gehört haben, dass wir sie ablegen dürfen vor dir. Dass du uns begegnest mit deinem Heiligen Geist, dass uns erfüllt und Frieden gibt. Amen. Wir haben vor 2 Wochen haben wir quasi die ersten beiden Verse gemacht. Gott, also der erste Vers eigentlich nur, wo es passiert und wer es geschrieben hat. Und dann Vers 2, Gott, mein Gott, bist du, dich suche ich wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt. Und im ersten Vers lesen wir, wo das passiert ist. David hat den Psalm geschrieben und wir lesen auch, wo er den geschrieben hat, in der Wüste. Und was vor allem besonders auffällt ist, in der Wüste ist ein, also das Wort im Hebräischen ist der Midbar und das Wort bedeutet nicht nur Wüste, sondern es bedeutet auch Steppe. Kann man jetzt sehr ähnlich sehen wie Wüste. Wenn man jetzt Israel vom Auge hat, denkt man sich, ja, das ist jetzt nicht so Wüste wie vielleicht in Ägypten, sondern es ist eher so eine Steppe. Aber es wird auch mit Wildnis übersetzt. Oder auch Weide, also wo quasi Schafe geweidet werden, das ist der Midbar. Aber vor allem Wildnis, finde ich, hat so eine schöne Übersetzung, weil dieser Begriff Midbar oder das Bild von Wüste und Wildnis ist etwas, was ein Konzept in der Bibel ist, was ein theologisches Konzept ist. Wir merken ganz oft, wo Menschen in diese Midbar, in die Wildnis gehen und kommen. Auch das Volk Israel selber ist in die Midbar bekommen, als sie aus Ägypten gezogen sind und in das verheißene Land gezogen sind, laufen sie durch die Wüste, durch den Midbar, laufen sie durch. Die Propheten, meistens diese Begegnung, sie gehen in die Wüste rein. Jesus selber ist nach seiner Taufe in die Wüste reingegangen, um zu fasten, also in die Wildnis, in den Midbar rein. Und das Konzept von der Wildnis oder der Steppe ist das Bild in der Bibel, was wir dort sehen, ist, die Wüste ist ein Ort der Läuterung. Würden wir heute genauso sehen, wenn jemand von uns mal in der Wüste unterwegs ist, weiß er, da geht's ums Überleben. Da sind andere Themen, die einen vielleicht beschäftigen, Randthemen. Was ich morgen anziehe, ob ich noch was im Kühlschrank habe, ob ich noch Toilettenpapier zu Hause habe, alles Randnotiz. Es geht einfach nur ums Überleben. Habe ich genug Wasser? Habe ich genug Essen? Weil die Wildnis ist ein tödlicher Ort. Also es ist ein Ort, wo es ums Überleben geht. Und deswegen ein Ort der Erläuterung auch. Alle anderen Themen werden Randprobleme. Es geht klar um eine Sache, es geht ums Überleben. Genauso, wenn wir uns die Bibel betrachten, die unterschiedlichen Zeiten, wo Menschen in die Wüste gehen, ist auch ein Ort der Prüfung und der Entwicklung. Das Volk Israel wird in dieser Zeit, als sie aus Ägypten befreit werden und durch die Wüste laufen, ist es für das Volk Israel auch ein Ort der Prüfung. Sie werden geprüft. Sie werden geprüft, vertrauen Sie auf den Herrn, vertrauen Sie auf Gott, dass Gott Sie versorgt. Und auch der Entwicklung. Das sehen wir gleich bei David auch, dass da bei David es ein Ort war, der ihn entwickelt hat, ne, wo er sich entwickeln durfte auch und wachsen durfte auch. Und genauso ist auch die Wüste, was ein bisschen ambivalent wirkt, also leicht gegensätzlich wirkt, ist es auch ein Ort der Gotteserfahrung. Ja, die Wüste ist einmal ein Ort der Läuterung, der Prüfung, aber auch ein Ort, wo Menschen, auch das Volk Israel, Gott erlebt und Gott erfahren darf. Das Volk Israel ganz klar mit der Feuersäule und der Wolkensäule, als Gott sie selber durch die Wüste führt, sie erleben und erfahren Gott. Und David selber hat eine ganz besondere Beziehung zu diesem Midbar, zu dieser Wüste, zu dieser Wildnis, weil also es ist immer unterschiedlich, warum Menschen in die Wüste kommen. Manche werden dorthin geschickt, ja. Manche fliehen aber auch in die Wüste. Mose selber ist in die Wüste geflohen. David auch hier, er flieht in die Wüste. Es gibt zwei Szenarien, wo wir erkennen in der Bibel, wo David in die Wüste flieht. Das ist einmal, wenn der König Saul ihn jagen möchte und ihn umbringen möchte, dann flieht er in die Wüste. Und hier, wovon man ausgeht, dass das die Zeit ist, als er da in die Wüste geflohen ist, als er sein Bruder, sein Sohn hat gegen ihn rebelliert und sah ihn auch zu töten. Und deswegen ist er in die Wüste, in die Steppe, in die Wildnis geflohen. Und David hat eine ganz besondere Beziehung zu dieser Wüste. David ist nämlich ein Hirte gewesen. Das ist das Bild von David, was wir eigentlich so kennen. Und er hat die Schafe in dem Midbar, in der Wüste weiden lassen. Was ein bisschen komisch für uns ist, weil wenn wir Schafe denken, die irgendwo weiden, dann ist dort eine grüne Aue, wo die Schafe weiden. Aber hier ist der Midbar, dieses Wort Midbar, hier wird gesagt, in der Wüste, in der Steppe, in der Wildnis weidet er die Schafe. Das heißt, er lebte auch in dieser Wüste, in der Wildnis. Tag für Tag arbeitete er in der Wildnis. Und woran wir erkennen, dass die Wildnis ein Ort ist, der erstens prüft, wo Leute sich entwickeln und wachsen dürfen, aber auch ein Ort der Gefahren ist, ist an einem Text, wo das Volk, wo Israel angegriffen wird, das Land wird angegriffen von den Philistern, das ist eine Nachbarland, ein Nachbarvolk. Sie möchten das Volk angreifen und damals war das so ein bisschen, vielleicht kennt ihr das aus Troja, aus dem Film, also da ist quasi, das Kriegsheer ist dort, aber man schickt immer so seinen stärksten Kriegsherrn, schickt man nach vorne und dann, wir haben Brad Pitt vor Augen, ja, wie er da hinstellt und dann heißt der stärkste Krieger da und wen schickt ihr, ja, um dagegen zu kommen und dann schickt das andere Volk, schickt seinen stärksten Krieger und dann kämpfen erstmal die und das ist dann so ein bisschen Mentalität, die dann schon von dem Volk da gemacht wird, okay, hey, das können wir gewinnen oder das können wir verlieren. Und da, dieses Szenario haben wir auch dort, dass die Philister stehen dort vor der Stadt. Sie schicken ihren stärksten Mann. Goliath kommt raus. Er wird beschrieben wie ein Riese, steht dort riesig groß und ruft dann auch rein und so, wen schickt ihr? Und das Volk, das König Saul auch, wen sollen wir schicken? Wer kann gegen diesen Goliath kämpfen? Und dann kommt dieser kleine Davidsjunge, der Hirte, der noch sehr jung war damals auch. Und er sagt, hey, ich möchte gegen diesen Goliath kämpfen auch. Und dann natürlich die sagen, hey, wie wollt ihr gegen einen trainierten, einen ausgebildeten Krieger, du als kleiner Schafshirte, kämpfen auch. Und dann lesen wir in 1. Samuel 17, Vers 34 und 36. Dein Knecht weidet die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Berg kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Hat jemand von euch schon mal einen Löwen echt gesehen, außerhalb vom Zoo? Okay. Hat jemand schon mal einen Bären gesehen, außerhalb vom Zoo? Muss man aufpassen. Oh, krass, cool. Respekt. Also ist schon ein krasses Szenario, am Bart zu nehmen, einen Löwen und zu erschlagen. Ich weiß nicht, wie alt David damals war, was er jetzt für eine Statur hatte. Aber wenn man das liest, glaube ich, schon eine sehr gute Statur, wo er die Schafe beschützt und gegen Löwen und Bären kämpft. Und er sagt das vor allem, weil er sagt, hä, warum kann ich es da nicht auch gegen diesen Goliath antreten auch? Und hier erkennen wir die Wüste, die Steppe, der Midbar war ein Ort, wo er trainiert wurde. Er hat eine ganz besondere Beziehung zu dieser Steppe gehabt. Dieser Ort, dieser gefährliche Ort, wo es ums Überleben geht, um Essen und Trinken, wo wilde Tiere sind, die einen töten möchten, wird er ausgebildet. Und dieser Ort formt David auch. Und deswegen ist es auch ein Ort, wo er sich hin zurückzieht, weil er so eine besondere Beziehung zu dieser Midbar hat. Ganz toll, also dieses Bild von Wüste, Wildnis, auch was es theologisch bedeutet, hier auch das Bild, wo er in die Wüste, also er verlässt quasi seinen Palast, sein Königstum, also beim zweiten Mal auf jeden Fall, und geht in die Wüste, in die Steppe, wo alles Randthema wird. Es wird klarer Fokus wird gesetzt. Es geht nur darum, es geht nur ums Überleben auch. Und in dieser, wir haben das vor Augen, in dieser Szenerie ruft er, singt er dieses Lied oder betet dieses Gebet und sagt, meine Seele, mich durstet es nach dir, wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, was er wahrscheinlich da auch erlebt, selber auch, dieses Gefühl von, ich habe Durst, so lechzt, verlangt meine Seele nach dir. Mein ganzer Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. Er hat nichts zu essen, nichts zu trinken. Und er betet nicht darum, ach Herr, gib mir doch was zu essen, befreie mich aus dieser Situation, die mich dazu geführt hat, dass ich in diese Wüste gehen muss. Nein, er sehnt sich nur danach, nach der Gegenwart, die er jetzt gerade braucht. Er erkennt klar, was ist das Bedürfnis meiner Seele, meines Leibes, und das ist die Nähe, die Gegenwart Gottes. Meine Priorität ist hier, noch vor dem Trinken und dem Essen. Und wir haben uns die ersten beiden Verse vor 2 Wochen angeschaut und wir schauen uns jetzt die nächsten 3 Verse an. Ich lese sie noch einmal vor. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich mein Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Und hier spricht David über eine Erfahrung. Also er ist in der Wüste, aber er spricht über etwas, was er erfahren hat in der Vergangenheit. Ja, so habe ich mein Heiligtum nach dir Ausschau gehalten. Ja, also er schaut zurück auf das, was er mit Gott im Tempel erlebt hat. Und was mich besonders angesprochen hat oder aufgefallen ist an diesem Psalm und vor allem an den Versen ist, die Art und Weise, wie David anbetet. Er ist in dieser Wüste, er hat so viele andere Themen, äußere Umstände, also es geht hier ums Überleben und er entscheidet sich dazu, Gott anzubeten. Ja, er sagt, mit meinem Mund will ich dich loben, ja. So will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben, um deinen Namen zu rühmen. Und wisst ihr, Anbetung ist für mich der Zugang. Ich bin Musiker oder mache Musik oder kann auf jeden Fall Instrumente spielen. Und für mich ist auch, als Christ wurde, ist Anbetung der Zugang zu Gott. Und ich spiele auch E-Gitarre und dann ist natürlich auch, wo ist das ein ganz besonderes atmosphärisches Instrument auch, wie ist die Band auch. Hab dann auch in Lobpreis-Anbetungsband gespielt und bei der Vorbereitung schaut man natürlich, dass es gut klingt auch. Und vielleicht hat man auch so Lieblingslieder, vielleicht hast du die auch hier in der Kirche für Siegen, wo du denkst, boah, wenn der Bänger kommt, dann ist meine Zeit der Anbetung auch. Ne? Und wenn der Gerrit noch an der E-Gitarre ist, ey, dann... dann kann ich nicht anders, als meine Hände zu heben und Gott anzubeten, ne? Und dann aber vielleicht auch, boah, wer macht denn heute Anbetung? Wenn das und das Lied kommt, weiß ich nicht. Da bin ich irgendwie nicht so in der Stimmung dazu, jetzt auch aufzustehen und die Hände zu heben. Was kommt denn danach für ein Lied? Und schnell erwische ich mich selber oder habe ich mich selber auch erwischt, wo ich dann es abhängig davon mache, auch wie ich mich fühle, auch sonntags morgens, wie auch vielleicht die Atmosphäre ist, wie die Band ist, um dann auch irgendwie so in diese anbetende Stimmung, anbetende Haltung reinzukommen auch. Und bis ich dann einmal von Gott, aber auch von einem Prediger überführt wurde bei einer Predigt, der das so schön gesagt hat, wir müssen die alten Brunnen nochmal aufgraben und wirklich das zu erkennen, was von unseren Glaubensvätern, was die getan haben. Und das ist es, ist egal, was für äußere Umstände wir haben in unserem Leben, Gott ist immer wert, angebetet zu werden. Ist egal davon, ob hier vorne eine Person steht mit einer Gitarre und die ist noch verstimmt, Gott ist immer wert, angebetet zu werden. Egal, ob 7 Uhr morgens ist und ich noch keinen Kaffee getrunken habe, Gott ist es wert, angebetet zu werden auch. Du in der Kathedrale bist mit einer Orgel, die auch ab und zu sehr oft verstimmt sind, Gott ist es wert, angebetet zu werden auch. Und Anbetung ist keine Haltung, die wir jetzt so, du hast vielleicht gesehen, hier stehen auch Leute auf bei einer Anbetung, heben vielleicht sogar die Hände, gehen auf die Knie oder Leute fangen auch an zu tanzen. Das bedeutet nicht, dass man sagt, okay, ich muss es jetzt auch tun, weil dann ist es ein Ausdruck der Anbetung auch. Es ist eine Haltung, die in deinem Herzen beginnt auch. Bist du in einer anbetenden Haltung, Gott anzubeten auch. Sonntagmorgen, du hast vielleicht heute Morgen schon irgendwas gehört, was dich aufwühlt innerlich und du vielleicht auch ein bisschen traurig bist, erzürnt bist oder erfreut bist. Und trotzdem, Gott ist es wert, angebetet zu werden. Er ist würdig und heilig. Und das ist mein Gedanke an euch oder an uns vor allem. Ne? Also ich nehme mich da absolut nicht raus, dass es nicht darum geht, irgendwie was für eine fette Band hier steht, sondern dass es wirklich darum geht, Gott anzubeten, außerhalb und unabhängig von meinen äußeren Umständen. Wir lesen ganz oft, wo auch Menschen etwas Tragisches erleben, auch wo vielleicht auch ein Todesfall oder irgendwas ist. Und trotzdem ändert sich nichts an der Haltung. Hey, wir dürfen trauern. Natürlich, wir sind emotionale Wesen auch. Aber Gott ist es wert, angebetet zu werden. Auch vielleicht auch gerade erst recht wegen unseren äußeren Umständen auch. Und das ist eine Haltung, die wir tun auch. Es geht nur darum, entweder bete ich Gott an oder nicht. Du triffst eine Entscheidung, wir treffen eine Entscheidung in unserem Herzen auch. In was für eine Haltung sind wir hier? Er geht vom Palast in die Wüste. Und trotzdem ändert sich an seiner anbetenden Haltung nichts. Gott ist es wert, als König angebetet zu werden auch. Weiter sagt David ab Vers 5, ja, so will ich dich preisen. Nein, excuse me. Ich muss mal hier rein. Vers 4. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Er ist in einer Situation, wo es ums Leben geht. Und ich finde auch, Leben ist auch in unserer Gesellschaft oder auch für uns Menschen etwas, hey, was versuchen wir nicht, unser Leben irgendwie zu verlängern? Irgendwie das Beste daraus zu holen. Wie kann ich mein Leben noch länger leben? Wie kann ich mein Leben vielleicht auch besser leben? Wie wichtig ist es uns vielleicht auch, uns Christen natürlich nicht, aber den anderen Menschen da draußen, was wir doch in unserem Leben erreichen, was für einen Beruf wir haben, dass wir Eigenheim haben, dass wir vielleicht auch sogar eine Familie haben. Wie wichtig ist es uns doch, was wir mit unserem Leben angefangen haben, oder? Ein Partner, und mit 30 noch keine Kinder. Hey, du hast noch kein, du musst doch ein Eigen, Gerrit, du bist 38 Jahre alt. Du musst ja wohl irgendwie ein Eigenheim haben. Was machen wir aus unserem Leben auch? Woraus entwickeln wir uns? Ich finde das so spannend auch. Jakobus der hat einen Brief geschrieben im Neuen Testament. Und er schreibt, was ist euer Leben? Ein Dampf ist es, der für eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Wir trauern, wenn Menschen sterben, absolut. Ja, es ist was ganz Emotionales und Normales. Trotzdem haben wir eine Hoffnung auch in der Ewigkeit, die so viel länger ist, wie ein Klacks. Also da ist unser Leben hier auf der Erde ein Klacks. Und deswegen, so schreibt David auch so, deine Güte ist viel, viel besser als dieses Leben, was ich lebe auch. Wir sollen das Leben genießen und dürfen es genießen. Aber wie viel mehr ist die Güte Gottes auch? Und wenn man den Psalm so liest, vielleicht denkst du auch schon so, boah, was hat David gefunden, was hat er herausgefunden, was ich noch nicht herausgefunden habe? Was hat David gefunden, dass er das singen kann in einer Situation, die wir uns vielleicht auch gar nicht vorstellen können, ums Leben, also Durst, Essen, es geht ums Überleben und er singt, wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Also was hat David entdeckt auch, dass er das beten kann? So, was hat er gefunden, was ich noch nicht gefunden habe in meinem Leben auch? Vers 6, deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Und dann ist Luther zum Beispiel, übersetzt es dann, wie von Fett und Mark ist meine Seele gesättigt. An die Vegetarier. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Es ist so schön auch, dass David so etwas Menschliches, was jeder von uns nachvollziehen kann und weiß, wie das ist, Essen, gutes Essen zu genießen auch. Er nimmt etwas Menschliches und mit jeder, was damit anfangen kann und sagt, hey, das so viel mehr ist es, deine Nähe, so meine Seele hungert danach, in der Nähe zu sein mit dir. Und das tut sie auch. Also nicht nur, sie durstet danach, sondern deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele. Und er hat Gott erfahren. Das ist es, was er gefunden hat. Er hat Gott in der Vergangenheit erfahren auch, um davon in der Zukunft zu singen auch. Er hat es in der Vergangenheit erfahren, dass die Nähe Gottes den Hunger seiner Seele füllt und sättigt. Vielleicht kennst du das Gefühl auch, ich habe davon nur mal gehört, dass wenn man unterwegs ist und auf einmal hat man Hunger und man denkt sich, man schaut so zum nächsten goldenen M, fährt da raus zu McDonald's, geht dann dort rein. Okay, ich sag's. Also wenn ich dort essen gehe, brauche ich 5 Burger, um überhaupt satt zu werden. Ja, und dann vielleicht sneak ich mir noch ein paar Nuggets von meiner Tochter ab. Und dann hat man so richtiges Festmahl, so richtig viel gegessen. Und danach sitzt man so im Auto und hat das Gefühl, bah, ist das eklig. Kennt das jemand? Nee, oder? Ja. Oh, boah, ist das eklig auch, dieses Gefühl von vorher auch, ich brauche was zu essen, dann isst man das und danach denkt man sich, boah, so richtig gut fühle ich mich gerade nicht. Und was nur dazu kommt, du hast eine Stunde später wieder Hunger. Das Gefühl von, du hast was gegessen, aber du fühlst dich einfach nicht satt und nicht gut, fühlst dich einfach eklig an. Ich benutze das Wort eklig, obwohl ich meinen Töchtern gesagt habe, wir benutzen das nicht bei Essen, aber hier darf man das, glaube ich, schon von dem Gefühl, was man danach hat, auf jeden Fall. Oder zum Vergleich, ihr esst ein leckeres Steak, schön medium gebraten, bisschen Salz und Pfeffer drüber, bisschen ganz nicht so viel, bisschen Kräuterbutter drüber und dazu nur ein paar, gar nicht so viele, leckere Bratkartoffeln und ein bisschen Salat. Und ihr esst das. Und selbst wenn es im Magen schon angekommen ist, zelebriert die ganzen Geschmacksnerven, dein ganzer Körper zelebriert noch das, was du gegessen hast, obwohl es in deinem Magen ist. Und dann sitzt du da, nippst an einem Radler. Ihr seid da. Und David wusste, wie sich das Gefühl anfühlt. Seine Nähe ist wie ein gutes Steak oder auch, ich muss es ja auch sagen, eine Lasagne mit Spinat. An die Vegetarier. Ist auch was sehr, sehr Leckeres. Aber David muss dieses Gefühl gekannt haben. Genauso ist es, seine Seele, die Nähe Gottes, sättigt seine Seele wie ein gutes Essen. Und wie oft greifen wir, wenn unsere Seele Hunger hat, wenn wir eine Leere spüren in uns, greifen wir nach Fastfood, nach dem schnellen Essen, nach vielleicht Netflix, Alkohol, Instagram, die Standards, wo wir schnell irgendwie, wir brauchen meine Seele, ich merke, mich hungert meine Seele und ich greife nach irgendwas, was eine schnelle Lösung gibt. Ja, ich baller mir Netflix rein. Ich könnte auch das gute Steak haben in der Stille, im Gebet, in seinem Wort, aber ich entscheide mich dafür, ein schnelles Ergebnis zu haben. Und danach, nach dem stundenlangen scrollen, bevor du schlafen gehst, merkst du, fühlst du dich einfach nicht gut. Mit was füttern wir unsere Seele? Heute bin ich viel zu geschafft und viel zu müde, um im Hauskreis zu gehen. Heute Morgen, gestern war eine Hochzeit, heute Morgen skippe ich mal Church. Ich bleibe zu Hause, bin viel zu müde, um auch zu beten oder Bibel zu lesen. Ich bin zu wütend für Stille, zu traurig für Lobpreis. Oder vielleicht sagst du auch, ich habe das schon so oft probiert. Der Gerrit spricht immer von Stille und solchen Sachen. Ich habe das schon probiert, das funktioniert für mich nicht. Auch dieses Bibellesen habe ich auch schon probiert, funktioniert leider auch nicht. Geht leider nicht, Gerrit. Es tut mir leid. Ich habe zu viel Ablenkung in meinem Alltag, um da überhaupt irgendwie Stille zu machen. Es klappt nicht, dann gebe ich auf. Ich habe es versucht, habe es nicht geschafft. Und ich sage uns sage ich mal ganz klar, lass es uns nicht probieren, lass uns nicht versuchen, sondern lass es uns üben. Und üben ist etwas, was wir, glaube ich, auch langsam verlieren in unserer Gesellschaft, weil wir direkten Erfolg haben und direkt eine Response haben. Wer von euch kann Klavier spielen? Der darf einmal die Hände heben. Gar nicht so viele. Aber könntet ihr morgen oder jetzt sogar Beethovens Mondscheinsonate vorspielen? Bitte. Ah, schade. Man muss dafür üben, man kann es nicht versuchen. Ich kann gar kein Klavier spielen. Ich könnte mich dort hinstellen, kann es versuchen, funktioniert nicht. Sondern man muss es üben, um es spielen zu können auch. Und genau die Frage, wer könnte von euch, Finn ist heute nicht da, oder? Wer könnte von euch morgen früh einen Marathon laufen? Der darf die Hand heben. Nicht so scheu, heb die Hand. Man kann keinen Marathon versuchen. Ich kann nicht morgen früh aufstehen und sagen, ich versuche mal einen Marathon zu laufen. Bei mir würde sehr schnell die Situation kommen, dass ich sagen würde, ich kann es doch nicht. Sondern ich muss üben, ich muss mich darauf vorbereiten. Sehr viel Training auch, um dahin zu kommen. Unsere Kids sind gerade beim Schwimmen dran. Kann ich ihnen auch nicht sagen, versuch's mal und wenn es nicht funktioniert, ja, blöd für dich. Sondern man muss es üben auch. Ich habe früher viel Posaune gespielt, auch im Orchester und im Big Band. Und da weiß ich, was es bedeutet, selbst zu üben ohne Fortschritt. Aber du musst üben, du musst regelmäßig üben, damit du etwas erreichst und etwas kannst und etwas einübst und vielleicht sogar eine Gewohnheit bekommst, wo es ganz normal zu deinem Alltag wird, dass du abends ins Bett gehst und eine Zeit der Stille und des Gebets hast, Zeit des Bibellesens hast. Es ist eine Gewohnheit, die wir trainieren, nicht versuchen. Ja, wer schon mal eine Gewohnheit versucht hat, der weiß, dass das nicht funktioniert, sondern wir müssen es üben, immer wieder in dieser Stille, im Gebet. Und oft, vielleicht denkst du das jetzt auch nach der Predigt, geht das Christsein ein bisschen um Performance, oder? Vielleicht kennst du Menschen, die sagen so, oder das Gefühl, es muss noch nicht mehr etwas Ausgesprochenes sein, aber wenn du keinen Fernseher in deinem Wohnzimmer hast, dann bist du ein bisschen besserer Christ. Wenn du gar keinen Alkohol trinkst, bist du noch ein bisschen besserer Christ, oder? Wenn du morgens um 5 Uhr, ein Freund hat das mal gestartet mit no Bible, no breakfast, wenn du morgens um 5 Uhr das bei Insta postest, dann bist du noch ein bisschen besserer Christ. Vielleicht könnte das Gefühl jetzt kommen, Gerrit, du sagst uns doch genau das, oder? Du sagst uns doch genau das, dass wir in dieses Tun reinkommen sollen. Aber es geht nicht um das Tun, sondern es geht auch hier in diesem Psalm um eine Sache. Es geht darum, ihn anzubeten, weil seine Güte so groß ist. Seinen Namen rühmen und preisen und seine Nähe. Es geht nur um die Nähe zu Gott, weil sie sättigt unseren Seelen Hunger. Und wie das aussieht, wie wir in diese Gotteserfahrung und in diese Nähe reinkommen, kann bei jedem anders aussehen. Und ich möchte heute das ähnliche Bild benutzen wie vor 2 Wochen auch. Stellt euch vor, euer Gebetsleben ist, wenn ihr bleiben bei dem Klavier. Stellt euch vor, euer Gebetsleben oder eure Zeit mit Gott, eure stille Zeit ist das Klavier. Und du selber sagst so, Gerrit, ich habe das versucht mit der stillen Zeit, aber es ist einfach zu langweilig, viel zu eintönig. Weil du vielleicht auf diesem Klavier nur 3 Tasten gebrauchst. Spielst du mit den 3 Tasten, C, D, E. spielst du und irgendwann merkst du, boah, super langweilig. Und am nächsten Tag denkst du, jetzt wieder anfangen, CDE zu spielen? Ne, kein Bock, viel zu langweilig. Und da möchte ich dich herausfordern und auch wirklich auf diesen Weg zu machen, hey, wie kannst du das volle, die alle Tasten dieses Klavier benutzen, um dadurch deine Zeit mit Gott zu formen, zu erfahren und zu entdecken auch. Was bedeutet es für dich auch, Zeit mit Gott zu haben? Wie kann das aussehen? Das kann bei einem Spaziergang aussehen, das kann beim guten Essen, das kann in Gemeinschaft mit Menschen sein, das kann beim Fahrradfahren sein, das kann auch einfach nur in Stille auf dem Balkon sitzen sein. So, was ist bei dir dieser Zugang, der natürliche Zugang für dich, um Zeit mit dem allmächtigen Gott, der immer es würdig ist, angebetet zu werden, wo unsere Seele wie so ein Festmahl gesättigt wird, in der Nähe zu ihm zu sein? Wie schaffen wir es, alle Tasten zu gebrauchen? Und das ist meine Herausforderung an dich, in die Woche zu gehen. Und das wirklich zu erfahren auch, wie schaffe ich es, in der stillen Zeit, in der Zeit mit Gott, alle Tasten dieses Gebets oder des Klaviers zu gebrauchen. Gott ist es immer wert, angebetet zu werden, egal was die äußeren Umstände sind. Mit was fütter ich oder fütterst du deine Seele? Mit was fütter ich meine Seele auch? Ist es ein leckeres Steak, Spinatlasagne oder ist es Fastfood? Und wie kann meine Zeit mit Gott aussehen? Das ist keine Zeit, die irgendwie irgendjemand was anderen was angeht, ja, sondern es ist deine Zeit mit Gott, deine Zeit mit dem allmächtigen Gott auch. Wie kann diese Zeit aussehen? Dass sie nicht langweilig ist, sondern sich so anhört wie eine Mondscheinsonate. Nämlich, Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch bei diesem Prozess, auch auf diesem Weg, das zu entdecken. Du bist so vielseitig, du bist so gut und herrlich, erkennbar in der Natur, in der Schöpfung, erkennbar in so vielen guten Dingen, die wir hier auf der Erde erleben und genießen dürfen auch. Und ich bitte dich darum, dass du uns da begegnest auch, dass wir entdecken dürfen, wie schön es sich anhört, wie schön es klingt, Zeit mit dir zu haben. Wie gut es sich anfühlt und wie lecker es schmeckt, auch in deiner Nähe zu sein. Auch. Begegne uns, jedem Einzelnen heute, das zu entdecken.
Amen. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.